Guten Morgen, das Feiern geht weiter. Da sind wir schon wieder nach Himmelfahrt. Heute ein fast ganz normaler Sonntag. Mhm. Und Bischof Christian Stäblen ist auch wieder da. Ich freue mich. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ja, in der Tat, jeder Sonntag ist ein Tag zum Feiern. Also mindestens jeder Sonntag und gerne auch mal zwischendurch, wie zur Himmelfahrt. Immer wieder sonntags hieß früher ein Lied ja. Und ging weiter mit kommt die Erinnerung. Cindy und Bert, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern.
Ich erinnere mich.
Immer wieder sonntags, wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund, der Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Wie ist es eigentlich, Herr Bischof? Ist die Kirche sowas wie der Vorläufer von Eventagenturen und Partyservices? Also ich meine das durchaus ernst. Wenn man mal überlegt, wie viel bei Ihnen gefeiert wird, allein jeden Sonntag, was heute Freitagabend in die Disco und in den Club gehen ist, war früher, hey, Sonntag, wir gehen in die Kirche. Oder das vielleicht eher doch nicht.
Ich weiß nicht. Also das ist ein schöner Vergleich, Herr Wittke. Und ich freue mich, dass Sie Kirchgang mit Fröhlichem und Schönem verbinden. Ja. Und in der Tat, die Feste sind ja alle im Kirchenkalender. Ich ahne, dass das Lebensgefühl der Menschen früher insgesamt ein anderes war. Es ging am Sonntag in oft wirren Zeiten eher um Lehre, also mit H jetzt, also um Aufklären, auch um Vergewisserung, um sich festhalten und festmachen in der Zeit, in der Gott sicher früher so wenig zu greifen war wie heute. Der entscheidende Punkt vielleicht, es war immer schon die andere Zeit am Sonntag. Der Gottesdienst am Sonntag ist eben nicht Alltag. Das Durchscheinen einer anderen Welt, die Verheißung, der Zuspruch, dass das hier und jetzt nicht alles ist in diesem Leben. Also, dass noch mehr kommt, der Trost auch. Und das will neben allem Glück dann auch organisiert sein. Da haben Sie recht. Die Kirche gibt den Rahmen für diese andere Zeit.
Eine andere Zeit finde ich gut, aber ich habe auch trotzdem das Gefühl, so ne, nach der vielleicht auch harten Landarbeit und so dann eben mal ausspannen und auch diesen Feiermoment irgendwie da drin zu haben. Und heute wird es ja und auch schon seit längerem, finde ich, so sehr als Gegensatz dargestellt. Ne? So Freitagabend Spaß haben und Sonntagmorgen bereuen und ernsthaft in sich gehen. Schade eigentlich, oder?
Ja, finde ich auch schade, aber ist hoffentlich auch ein bisschen ein Klischee. Und wenn es mal so ist, warum nicht? Kirche ist ein guter Ort, um sich zu vergewissern, wie ich leben will. Aber Spaßbremse wäre in der Tat die falsche Wesensbestimmung von Gottesdienst und allem, was dazugehört. Spaßbremse wollen wir nicht sein.
Nein, ein schöner Ort und eine schöne Zeit auch eben zum Feiern. Ich habe dann noch so eine Frage zum Partymachen in der Kirche oder mit der Kirche. Ihre Sonntage, die haben doch jetzt immer so schöne Überschriften. Rogate, betet, Kantate, singt. Aber es gibt keinen Sonntag, der heißt tanzt. Oder? Ich meine, in Footloose, dem Kinofilm, wollte ein Pfarrer sogar das Tanzen verbieten, ist dann aber sogar mit der Bibel vom Gegenteil überzeugt worden. Aber zurück zum Tanzen. Welche Rolle spielt Tanzen beim Gottesdienstfeiern? Oder gibt es da einfach kein lateinisches Wort für?
Okay, ein lateinisches Wort wird es schon geben, aber bisher in der Tat kein Sonntag, der so heißt. Da muss man dann auch ehrlich sagen, und Sie haben es ja von dem Film her auch zitiert, früher gab es in der Kirche eine große Sorge vor allzu viel Unkontrollierten, vor allem was mit Leiblichem, mit dem Leib und dem Körper zu tun hatte. Man sah darin schnell eine Konkurrenz zur Religion und zum Glauben, also Tanz als eigene Ekstase. Das gibt es biblisch in der Tat, etwa im Alten Testament nach dem Auszug aus Ägypten, tanzt Miriam, Moses Schwester. Sie tanzt vor der Bundeslade und sie tanzt über das Glück, dass sie nun in der Freiheit sind. Tanz in der Religion ist uralt. Der Protestantismus hat sich damit lange schwer getan. Gibt es aber jetzt wieder öfter als faszinierende Ausdrucksform. Vor ein paar Wochen, etwa bei einem Gottesdienst, als ich in Wittenberg war, da wurde die Pfarrerin dort tanzend und in fröhlichem Miteinander aus dem Gottesdienst verabschiedet.
Ah, das finde ich schön.
Tanzend. Das fand ich unheimlich beeindruckend. Vielleicht gibt es irgendwann auch einen Sonntag, der so heißt. Wer weiß, Saltare. Saltare heißt tanzen.
Dann müsste es
da
ja, Moment.
Der Salto von, ne?
Salto. Saltate heißen. Saltate. Rogate, Kantate, Saltate, ist das richtig?
Absolut, so würde ich das auch sehen.
Saltate. 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 Ich finde, ein Sonntag sollte Saltate genannt werden in Zukunft. Vielleicht können Sie das ja regeln, Herr Bischof. Wenn wir schon bei alternativen Sonntagsbezeichnungen sind, dann finde ich, können wir den heutigen Sonntag auch Brückentagssonntag nennen oder Wartezimmersonntag. Also Himmelfahrt ist vorbei, Jesus ist weg, Pfingsten ist schon am Horizont zu erkennen. Was soll heute noch dazwischen kommen?
Ja, Brückentagssonntag ist eine super Idee, lieber Herr Wittke, wenn ich dabei nicht immer an den unsäglichen Vorschlag des Brücken-Lockdowns denken müsste.
Ui, da käme jetzt aber ja gar nicht in den Sinn.
Das meinen Sie nicht. Nee. Die Menschen verbinden ja eigentlich Schönes mit Brückentagen, ja. Kurzurlaub, Minifeen.
Ja.
Für uns ist heute Sonntag Ex Audi.
Ex Audi.
Ex Audi ist lateinisch, meint höre und leitet sich vom 27. Psalm ab, wo es heißt, höre Herr, meine Stimme, mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Mhm. Der Sonntag hat tatsächlich eine Zwischenstelle zwischen Himmelfahrt und nächsten Sonntag Pfingsten. Und es gibt an diesem Sonntag, glaube ich, mindestens in den Texten, die wir hören, auch eine sonderbare Zwischenstimmung.
Aha.
Jesus ist weg im Himmel. Der Geist Gottes ist noch nicht da, um es jetzt mal ganz schlicht fast etwas zu naiv auszudrücken. Und also beschäftigen sich die Texte des Sonntags eben mit diesem Dazwischen. Das ist ja, wenn man etwas tiefer guckt, tatsächlich unsere Existenz. Bei aller Glaubensverheißung ist oft so viel nicht erfüllt. Bei aller Rede von Freude in der Kirche ist vieles so traurig, als sei Jesus oder Gott nie da oder unsere Zeit gottlos. Dieses Ineinander von beidem, also von Freude und Traurigkeit, das gibt uns ja bisweilen einen melancholischen Zug. Und dieser Sonntag, Sie haben das völlig richtig erkannt, also die Texte haben auf den ersten Blick einen melancholischen Zug.
Ah, okay.
Wir werden das gleich hören.
Also okay, auch dieser Sonntag hat also seine Aufgabe und seine Bedeutung und dementsprechend auch seine Bibelstelle. Und die kommt jetzt.
Ja, was passt auf diesen Zwischensonntag? Man hat Worte aus dem Johannesevangelium ausgesucht. Mhm. 16. Kapitel. Das ist der Teil im Johannesevangelium, wo die sogenannten Abschiedsreden Jesu an seine Jünger überliefert werden. Das geht über ein paar Kapitel in dem Evangelium, dass Jesus sagt, ich weiß, dass ich euch verlassen werde. Also er sagt das zu den Jüngern.
Mhm.
Er sagt das vor der Kreuzigung, vor dem gewaltsamen Ende. Und er sagt, und so wird es dann sein. Ich lese Johannes 16. Kapitel. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein, sagt Jesus. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen.
Wow, okay. Ich hatte das Gefühl, ja, ich verstehe, was er sagt.
Ja.
Und dann immer wieder so das Gefühl, oh, jetzt bin ich unsicher, ob ich es wirklich verstanden habe.
Ja.
Also, wenn er von dem Tröster spricht, der da kommen wird noch, dann ist wahrscheinlich ja Gott damit gemeint, vermute ich mal.
Und der Heilige Geist.
Ah, ja, es geht um Pfingsten. Geist.
Es geht darum, dass Jesus sagt, ich gehe, aber ihr werdet nicht allein sein am Ende, sondern der Geist Gottes wird da sein. Ich werde in anderer Weise bei euch sein. Jetzt aber gehe ich dann erstmal. Man muss das im Blick auf die Situation damals sehen. Also ich habe ja gesagt, Abschiedsreden Jesu, muss ich das so vorstellen, vielleicht beim gemeinsamen Mahl, miteinander im Gespräch. Wie wird das sein? Jesus sieht das gewaltsame Ende voraus. Die Jünger wollen es nicht wahrhaben. Das kann ich nun auch wieder gut verstehen. Wir wollen das eigentlich nie wahrhaben an so einer Stelle. Aber er sieht dem genau ins Auge, ins Gesicht und kündigt sein Gehen an. Lesen tun wir das ja später. Oder wenn man jetzt einfach nur in die Gemeinde des Johannes guckt, der das Evangelium geschrieben hat, das sind ja Gemeinden, wahrscheinlich mehrere auch, so irgendwann sehr viel später im ersten Jahrhundert nach Christus. Also wenn wir sagen, Jesu Tod etwa um das Jahr 30 nach seiner Geburt, diese Gemeinden lesen das, ich denke mal so um das Jahr 90, 100. Mhm. Und sie lesen das ja genau aus dieser Situation, auch einer Verfolgung, einer sehr furchtbaren Welt um sich, mit der Frage, wo ist Jesus jetzt? Mhm. Und da kann diese Ansage, ich gehe, ich bin zwar für euch nicht mehr so körperlich zu greifen, aber ich bin bei euch und der Tröster Gottes ist bei euch. Und das, was der Tröster, also der Geist sagt, das hat er von mir, das hat er von Gott, das ist eins am Ende. Alles, was der hat, ist von mir, alles, was ich habe, ist von Gott. All das ist miteinander eins. Das ist, glaube ich, ein großer Trost. Und Trost, auch wenn man jetzt vielleicht bei jedem Wort erstmal gucken müsste, wie sollen wir diesen Text verstehen, Trost, Trost, Trost ist, glaube ich, das, was hier ganz stark sozusagen den Cantus Firmus, also das Durchklingende, machen soll. Das, was unter und über allem liegt. Trost, der Tröster wird bei euch sein. Bis hin zu dieser etwas trickreichen Formulierung, sage ich mal, wenn ich nicht gehe, würde der Tröster ja nicht kommen. Also ihr braucht den schon und ich muss, auch das steckt da drin von Jesus, auch ich muss einmal gehen erst.
Ich hänge noch an dem Satz, den finde ich super spannend. Was er hören wird, wird er reden.
Ja.
Was er hört, was der Trost, also was der Geist,
was der Tröster, was der
was Geist. Was der Geist hören wird, ja, wird er reden. Wie ist es gemeint?
Damit ist gemeint, darin genau wird Jesus bzw. Gott gegenwärtig sein. Das ist sozusagen nicht etwas Neues, Drittes. Das ist ja oft der Vorwurf auch ans Christentum, jedenfalls von den strengen monotheistischen, also an einen Gott glaubenden Religionen, dass sie sagen, bei euch im christlichen Glauben sind das ja irgendwie drei, da kommt mit dem Geist irgendwie, also erst Gott, dann Jesus, aus dem macht ihr Gott und dann kommt noch so was Drittes dazu. Das klingt irgendwie nach vielen Göttern und das ist hier sehr klar festgehalten, was er reden wird, das hört er. Das kommt aus Gott, aus Jesus und das ist eins. Warum ist das so wichtig? Weil wenn ich sozusagen viele Götter daraus mache, dann geht das Grundgefühl, um das es geht, verloren. Es ist dieser eine und einzige, der uns das Leben schenkt und der in den traurigen Momenten auch der Trost ist. Es ist dann nicht ein Kampf von Gut gegen Böse, sondern alles ist aus einer Hand.
Und da wird eigentlich auch schon, finde ich, so das Problem von Pfingsten vorweggenommen, ja, nämlich, was ist denn jetzt der Geist? Also ja, wo ist denn der? Wie sieht er aus? Also ja, wie greife ich den? Kann ich den greifen? Kann ja, ich den begreifen? Wie ist denn das?
Ja, genau. Ja. Und Pfingsten in einer Woche ist ja, und da freue ich mich ja sehr drauf, ist ja eher so ein luftiges Fest, nicht? Also da reden wir vom Geist in der Regel so in aller Fröhlichkeit.
Der da stiftet ist er dann
Gemeinschaft,
da.
Da ist er dann da. Aber zu diesem Geist gehört auch immer das Moment des Trostes. Und ich würde mal sagen, was wünschen wir uns eigentlich mehr vom Glauben in dieser Welt, die ja nun, brauchen wir nur um uns rumzugucken, viel von der Unerfülltheit hat, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Was wünschen Menschen sich eigentlich mehr vom Glauben als Trost? Was ist Trost? Dass ich im Moment des Traurigseins ja trotzdem mich gehalten fühlen darf. Durch Worte, durch Gesten, dass dieser Geist, der da sagt, du bist nicht allein und ich halte dich fest und in aller Traurigkeit und in allem Weinen zerfließt du jetzt nicht und löst dich nicht auf, sondern kannst immer wieder gehalten werden und dann auch wieder was essen und was trinken, dass dieser Trost da ist.
In diesem Sommer, Herr Bischof, da stehen uns ja noch so einige tolle Feiern und Veranstaltungen bevor. Hier in Deutschland bestimmt die Größe, die Fußball-EM und dann weltweit die Olympischen Spiele in Paris. Ich freue mich da schon sehr drauf. Noch dazu viele Konzerte und Open-Air-Events. Mhm. Aber ich hoffe auch sehr, dass alles friedlich ablaufen wird. Wenn man auch dafür beten kann, dann bin ich dafür, das zu tun.
Gott, Tanz und Trost, Leben und Lachen, alles liegt in deiner Hand, draußen und drinnen. Wir bitten dich, lass uns froh sein. Lass es friedlich bleiben. Und auch wenn nicht alles, was wir wünschen, sich erfüllt, sei du da. Gib uns die Kraft, den Schmerz auszuhalten, wo etwas zu Ende geht. Du bist da, wo Traurigkeit alles Lebensgefühl durchströmt. Du bist der Trost. Und du bist das Glück, das in aller Lebensfreude steckt. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Wir fühlen uns oft dazwischen, zwischen Melancholie und Freude. Sei da mit uns und halte mit uns aus.
Amen. Wer sagt denn auch, dass Feiern einen immer erschöpft zurücklassen muss mit einem Kater und wenig Schlaf? Feiern und Kraft tanken. Ich bin überzeugt, dass auch das möglich ist. Jetzt gibt es einen kleinen Kraftspender für Ihre nächste Woche.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Sie wissen schon, Herr Bischof, warum ich das vorhin mit dem Tanzen überhaupt gefragt habe?
Nein.
Naja, ich bin nicht so der Sänger. Ich höre gerne zu, aber selbst singen, das ist nicht so meins. Tanzen dagegen, ja, sehr gerne.
So richtig, mit so Figuren und
auch das Überwurf? Alles. Ja, auch da, wenn ich es denn könnte. Ja, also zumindest mag ich das selbst tun und ausprobieren. Okay. Wie ist es bei Ihnen? Sie mögen auch schon das Singen sehr, oder?
Ich bin jetzt auch nicht so der Riesensänger, also was sozusagen das Vermögen angeht, aber ich mag mit vielen zu singen, ob jetzt im Stadion oder in der Kirche. Singen ist schon, finde ich, etwas Herausragendes, was alle können, auch wenn viele behaupten, sie könnten es nicht. Tanzen ist für mich immer schon eher eine Kunst, aber eine wirklich schöne Kunst.
Ja, beides sind tolle Künste. Also ich finde auch toll, wer singen kann. Ich finde es großartig. Man hat sein Instrument immer dabei und kann einfach loslegen. Ich hab da große Freude dran, aber eben selbst würde ich dann doch eher das Tanzen vorziehen. Tanzen Sie in die neue Woche.
Ja, wir wünschen Ihnen eine frohe Woche mit einem schönen Lied im Ohr.